Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ja, liebe Silvia, als ich kürzlich mal mit einer Bekannten über das Thema unserer heutigen Sendung gesprochen habe, da hat sie mir von ihrer Nichte erzählt. Und die ist als Kind so schwer von dieser Krankheit betroffen gewesen, dass sie ins Krankenhaus musste und dass sie beinahe dran gestorben wäre. Heute ist sie zum Glück eine junge, gesunde, erwachsene Frau. Aber hinter ihr liegt wirklich ein sehr, sehr langer Leidensweg. Wir reden heute über Magersucht. Ist das ein Thema, mit dem du auch schon mal zu tun hattest, Silvia?
Ja, ganz persönlich ist es lange her und ich erinnere mich daran, ich war 13 Jahre alt, stand vorm Spiegel und fand mich dick. Und ich war niemals dick. Mit 14 kannte ich alle Kalorientabellen auswendig und habe angefangen, Diäten zu machen.
Ja, dieses Hadern mit dem eigenen Spiegelbild, Diäten machen, Kalorien zählen, ist das schon Magersucht? Darüber wollen wir heute reden mit unseren beiden Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Abendblatt.
Und ich bin Silvia Buckel, ich bin freie Hörfunkjournalistin und bei uns im Studio sind Claudia Haupt, sie ist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Herzlich willkommen, Frau Haupt.
Dankeschön.
Und Charlotte Schulz, sie ist Kinderärztin in Hohe Luft und Sprecherin des Berufsverbands. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind in unser Studio.
Ja, sehr gerne.
Ja, Magersucht, was ist das eigentlich genau?
Ja, Magersucht gehört zu den Essstörungen. Da gehört ja die Magersucht dazu, die Bulimie, also die Essbrechsucht und das sogenannte Binge-Eating. Wobei wir eben die Magersucht als, die Essstörung haben, die wir am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen beobachten und auch bei uns in der Praxis eben immer wieder auch als Thema haben. Darum wollen wir uns heute hier auch so ein bisschen auf diese Erkrankung fokussieren.
Gerne, aber vielleicht einmal kurz nachgefragt. Binge-Eating, was ist das?
Das sind Essanfälle, so wie bei der Bulimie. Völlig unkontrolliertes, hemmungsloses Essen wahnsinniger Mengen, während man bei der Bulimie hinterher Gegenmaßnahmen einleitet, im Grunde wieder alles erbricht oder mit Sport abarbeitet, ist es beim Binge-Eating so, dass da nicht mehr gegengesteuert wird und dass das eben zu einem extremen Übergewicht führen kann.
Das kommt bei Kindern und Jugendlichen ganz, ganz selten vor. Das sind meistens junge Erwachsene. Deswegen haben wir das auch weggelassen.
Wie häufig haben Sie denn mit Magersucht zu tun in Ihren Praxen?
Leider haben wir, oder ich kann jetzt mal für mich persönlich sprechen.
Du kannst für uns beide sprechen, das ist ja bei uns nie anders.
Ich betreue sehr viele anorektische Mädchen. Der medizinische Begriff für die Magersucht ist ja Anorexia nervosa, das kennen viele Eltern auch, diesen Begriff. Und das ist so, dass alle Kinderärztinnen und Kinderärzte magersüchtige Patientinnen und Patienten betreuen, überwiegend Mädchen. Manchmal ergibt sich das einfach, dass man einen Schwerpunkt hat und dass man besonders viele hat. Aber wir alle kennen es und wir alle haben gesehen, wie es zugenommen hat. Wir gehen jetzt im Moment von einer Häufigkeit aus von 1 bis 2 Kindern und Jugendlichen von 100, also 1,5%, was richtig viel ist für eine chronische Erkrankung. Und wir wissen, da gibt es Zahlen vom Robert-Koch-Institut, dass 1/5 der 11- bis 17-Jährigen, also 1/5, das ist richtig viel, 20%, Symptome einer Essstörung aufweisen und 1/3 aller 14- bis 17-jährigen Mädchen haben Symptome einer Essstörung. Die haben dann nicht die Essstörung alle, aber so viele Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, haben eben Symptome, die zu einer Essstörung passen. Und das ist schon extrem hoch verglichen mit früher.
Ja, es ist eine sehr, sehr ernste und sehr gefährliche Erkrankung. Wir nennen es eine psychosomatische Erkrankung. Das bedeutet, es macht also die Psyche und den Körper krank. Es ist ein gestörter Umgang mit dem Essen, aber auch ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper. Wir können ja mal kurz beschreiben, was die Magersucht ausmacht.
Ja, zum Beispiel, dass man selbst herbeigeführten Gewichtsverlust hat, ist absolut typisch. Das passiert nicht einfach so, sondern das passiert dann so wie bei Ihnen, dass man anfängt zu zählen und zu rechnen und anfängt Mahlzeiten immer kleiner und kleiner werden zu lassen.
Es ist ja oft so, dass das ist ja nicht umsonst etwas, was eben gehäuft bei Jugendlichen auftritt, wenn sich alles verändert, wenn sich der Körper verändert, wenn sich das Verhältnis zum Elternhaus und zu den Gleichaltrigen ändert und ein unglaubliches Vergleichen auch eintritt. Und ganz oft ist es so, dass es so ein ganz bisschen Übergewicht gab, irgendwie gar nicht schlimm und wirklich überhaupt nicht eigentlich behandlungsbedürftig, aber dieses Vergleichen, ich bin nicht irgendwie so schön und so schlank wie die anderen in diesem Alter.
Stichwort soziale Medien.
Genau. Und dann eben dieses sich beschäftigen mit Essen, mit den Ernährungsformen. Wir haben ja auch nicht umsonst in dem Alter sehr viele Jugendliche, die sich vegetarisch ernähren, die auch zunehmend sich vegan ernähren. Ist eben so ein bisschen etwas, wo man einfach ein Auge drauf haben sollte. Es kann.
Es ist oft so schleichend,
aber es kann,
ne?
So ein Wegbereiter sein.
Genau. Manchmal fängt es ganz positiv an, dass dann ein Bewusstsein für gesunde Ernährung plötzlich bei den Jugendlichen da ist und sie auf Zucker und Fett verzichten und eigentlich erstmal ganz gute Dinge passieren und sie dann ja manchmal eben in die vegane Ernährung gehen. Und dazu muss man wissen, vegane Ernährung hat ja eine ganz geringe Kaloriendichte. Das heißt, man müsste sehr große Mengen essen, um noch auf die Kalorienzahl zu kommen. Es ist also viel leichter, damit auch abzunehmen. Und das tun die Jugendlichen dann auch erstmal. Und dann bekommen sie in der Regel erstmal ganz viel positives Feedback. Du siehst ja toll aus inzwischen. Das ist ja super. Und dann werden irgendwelche Bikini-Fotos gemacht und die werden dann möglichst noch gepostet und alle sind ganz begeistert. Und dann nimmt dann oft das Unheil seinen Lauf. Was wir noch nicht erzählt hatten, ist die andere Seite, der exzessive Sport.
Genau. Also es wird ja mit allen Mitteln versucht, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Und das ist auf der einen Seite dieses total Einschränken des Essens. Also von vielen Kalorien, aber auch nachher eben von ganzen Mahlzeiten mit irgendwelchen Ausreden. Ich habe schon gegessen, habe heute nicht so einen Hunger, nee, ich habe ein bisschen Bauchweh. Und dann aber auf der anderen Seite exzessiver Sport, exzessive Bewegung. Also diejenigen, die jetzt nicht einen bestimmten Sport schon machen, die gehen dann wirklich zum Teil 3-4 Stunden spazieren am Nachmittag oder am Abend. Das ist auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man auch schon mal so ein Auge drauf haben könnte, wenn das plötzlich irgendwie so ganz ungewöhnlich
oder die sich sogar im Extremfall nicht mehr hinsetzen wollen, sondern also nur noch in Bewegung sind und stehen und gehen.
Um Kalorien zu verbrennen.
Ja, und es gibt sowas wie eine richtige Gewichtsphobie. Also Phobie ist wahrscheinlich für alle ein Begriff, weil man eine ganz extreme Angst vor etwas hat. Und die Gedanken werden ganz stark eingeengt auf dieses Thema, ich muss schlank sein, ich darf nicht so viel essen, ich muss das kontrollieren und so. Also wirklich ganz stark eingeengt, bleibt nicht mehr viel übrig, um mit anderen Sachen sich zu beschäftigen.
Ja, Kontrolle ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Es ist so, dass dieses Essen ja auch einfach nicht mehr spontan erfolgt oder lustvoll oder mit Freunden zusammen, sondern wirklich nur noch total kontrolliert. Das hat auch manchmal eine bestimmte Funktion, wenn ich wenigstens in dem Bereich die totale Kontrolle übernehmen kann und für mich habe und mir niemand reinreden kann. Aber es führt einfach dazu, was du gesagt hast, es dominiert die Gedanken, es dominiert die Freundschaften, den Alltag und irgendwann verliert man eben die Kontrolle, beziehungsweise die Krankheit übernimmt die Kontrolle.
Ich würde jetzt da gerne nochmal diese Abgrenzung haben, also was ist noch normal und was ist dann aber schon, geht schon in die krankhafte Richtung. Mhm. Sie sagten eben ja, also dann lässt man Zucker weg, dann ernährt man sich vegan und ich meine, die Jugendlichen von heute haben ein bisschen anderen Zugang. Ich habe manchmal den Eindruck, manchen ist es völlig egal und die ernähren sich fast nur noch vom Kiosk neben der Schule und Fastfood. Und andere wiederum meinen es richtig genau und die machen sich Ernährungspläne und sagen, kein Zucker mehr ab morgen. Und das führt aber vielleicht auch dazu, dass sie schlichtweg einfach kaum noch Kohlenhydrate
ja,
zu sich nehmen.
Ja, nur wenn sie anfangen, Kalorien zu zählen und sich eine Höchstgrenze setzen und sagen, mehr als 700 Kalorien am Tag werden, erlaube ich mir nicht mehr. Das ist auf jeden Fall krankhaft. Und wenn man dieses stark verzerrte Körperbild hat, das tritt bei einem oft erst bei einem Gewicht unter einer bestimmten Grenze auf. Also wovon Sie erzählt hatten, Sie haben sich angeschaut, Sie waren sehr schlank, das wissen Sie heute retrospektiv, aber damals haben Sie gedacht, oh Gott, meine Beine und ich muss noch viel dünner sein. Das ist bei diesen Patientinnen und Patienten extrem ausgeprägt. Die haben ein stark verzerrtes Körperbild. Die gucken in den Spiegel, wir sehen praktisch ein Haut und Knochen, ein Skelett und die sehen da jemanden, der übergewichtig ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz heftiger, sehr schwer sozusagen in den Griff zu bekommener Part in der Behandlung, weil das natürlich auch dazu beiträgt, dass das, was regelhaft passiert, die Einsicht, krank zu sein, die geht verloren. im Laufe der Erkrankung.
Um nochmal so die Grenze zu ziehen, was ist sozusagen noch normal, was ist krankhaft? Das ist natürlich ein bisschen, da gibt es große Graubereiche.
Und Übergänge, ist, ne? Ne?
Mhm. Und du hast ja auch gerade gesagt, ein Drittel der 14- bis 17-Jährigen hat Symptome, das heißt hat Elemente einer Essstörung, ohne dass es wirklich tatsächlich zu einer richtigen Krankheit kommt. Aber es ist einfach so, wenn dieses spontane Essen nicht mehr möglich ist, wenn spontanes Essen dazu führt, dass die Jugendlichen sich hinterher quasi bestrafen und es wieder abarbeiten müssen und am nächsten Tag doppelt so viel Sport machen müssen, weil sonst ist dieses schlechte Gewissen, dieses Schuldgefühl so irrsinnig groß. So, wenn das so einfach den Alltag einengt und auch das normale Familienleben, die normalen Mahlzeiten am Familientisch nicht mehr möglich sind, dann muss man hellwach sein und sofort um Hilfe suchen.
Vor allen Dingen, wenn es auch nicht mehr mit den anderen zusammen Döner essen gehen können oder jedenfalls nie dran teilhaben. So, ne? Das sind dann schon Auffälligkeiten.
Das macht ja auch was mit den sozialen Beziehungen. Ne? Also wenn ich nicht mehr zum Beispiel am Familientisch Essen einnehme, mit Freunden mich nicht mehr treffe, mich immer weiter zurückziehe.
Es ist ein wichtiges Element, genau, dieser soziale Rückzug, Einsamkeit.
Depression und, ja leider praktisch immer im Verlauf. Ängste. Die von dir eben gerade schon am Rand angesprochenen Zwänge. Also es gibt sehr viele Dinge, die dann nachher hinzukommen und die Erkrankung zusätzlich erschweren.
Kann Depression auch eine Ursache für Magersucht sein? Sie haben es jetzt gerade als Folge beschrieben.
Ist so eigentlich in der Literatur nicht beschrieben. Also es ist so, dass Menschen, die eine Magersucht entwickeln, ja anscheinend eine gewisse Persönlichkeitsstruktur oft mitbringen und dann das eintritt, was Charlotte angesprochen hat, dass das familiäre Umfeld, die soziale Peer Group, die Schule irgendwie auch natürlich Einfluss nimmt mit Stressfaktoren oder Situationen, die das der Pubertätseintritt, über den du auch schon geredet hattest. Es ist so ein Zusammenspiel vieler Faktoren, aber es ist nicht so, dass ein depressiver Mensch häufiger Magersucht bekommt, ist es aber sehr wohl so, dass eigentlich fast jeder Patient, bei jeder Patientin mit Magersucht am Ende auch eine Depression wegwuppen muss. Weil das nimmt einem ja das Leben weg. Die Krankheit engt einen so massiv ein, dass man eigentlich tatsächlich faktisch nur noch durch diese Krankheit bestimmt ist und das ist natürlich nicht zu ertragen.
Ja, ich habe also tatsächlich habe eine Jugendliche, die in so einer ganz extremen Phase völlig verzweifelt zu mir auch gesagt hat, die Magersucht bestimmt so sehr mein Leben. Eigentlich bin ich die Magersucht. Ich bin gar nicht mehr die ich mal war.
Das sagen ganz viele. Schrecklich.
Das ist sehr besorgniserregend. Und das ist natürlich eine soziale und psychische Auswirkung. Aber ich würde jetzt auch ganz gerne noch mal wissen, was die körperlichen Auswirkungen sind. Denn wir reden ja über heranwachsende Menschen, die ja dauerhaft dann zu wenig wichtige Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe zu sich nehmen. Und das muss ja auch körperlich wirklich Auswirkungen haben, bis auf, also abgesehen jetzt vom Gewichtsverlust noch.
Ja, der Gewichtsverlust, also letztendlich ist der Körper in einer permanenten Energiemangelsituation. Und ich versuche das den Jugendlichen immer so zu erklären, dass ich ihnen sage, weißt du, dein Körper, der geht jetzt in so eine Art Winterschlaf. Der hat die wenige Energie, die ihm noch zugeführt wird, die wird für die absolut überlebenswichtigen Dinge noch genutzt. Und alles andere ist unwichtig und wird komplett vernachlässigt. Dieses Untergewicht, also wir nennen es auch im Fachjargon Kachexie, führt ja auch zu einer erheblichen Schwäche und auch zu Konzentrationsstörungen. Wir wissen, dass vom Stoffwechsel her es so runtergefahren wird, der Puls geht runter, der Ruhepuls und vor allem gefährlich auch in der Nacht, wenn die Jugendlichen dann schlafen, dass dieser Ruhepuls in wirklich bedrohliche Bereiche absinken kann, es zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen kann, Temperatur wird runterreguliert.
Deswegen frieren sie ja auch immer, unsere magersüchtigen Patientinnen.
Das Gehirn wird doch auch nicht mehr richtig versorgt.
Ja, deswegen haben sie auch Konzentrationsstörungen, ganz, ganz schwere teilweise und Gedächtnisprobleme.
Aber es ist schon erstaunlich,
was sie noch zu leisten in der Lage sind. Auch was sie an sportlichen Belastungen mit diesem komplett ausgezehrten Körper manchmal sich noch abverlangen können, ist wirklich erstaunlich, obwohl es super gefährlich werden kann.
Es sind ja auch ganz oft sehr, sehr intelligente Jugendliche, sehr disziplinierte, die auch in anderen Bereichen ihres Lebens Höchstleistung verbringen. Also
sehr ehrgeizig
Höchstleistung
sind.
Des Hungerns, so schlimm das eben auf der Seite ist. Das sind oft sehr, sehr gute Schülerinnen und Schüler, sehr gute Sportler.
Und die müssen sich ja auch so wahnsinnig strukturieren und disziplinieren können. Das kann ja gar nicht jeder Jugendliche.
Hört sich jetzt so ein bisschen an nach auch Perfektionisten, so totale Kontrolle. Das ist ja, sind wir auch schon wieder sehr bei einem psychischen Auslöser, oder?
Wir bleiben mal bei den körperlichen
Symptomen. Ja, weil wir da noch nicht ganz fertig sind. Es kann zu Wassereinlagerungen kommen, auch leider im Herzbeutel. Das nennt man Perikarderguss, vor dem haben wir auch einen großen Respekt. Und wenn unsere Patienten und Patientinnen sehr, sehr untergewichtig sind und oder die Herzfrequenz sehr niedrig ist, kriegen die auch alle eine kardiologische Untersuchung deswegen. Die Müdigkeit und sowas haben wir schon besprochen. Sie haben sehr trockene Haut. Meistens wird das Haar recht schütter. Es glänzt auch nicht mehr. Also man sieht schon, dass da Mangel ist. Viele haben Hautprobleme, viele haben Verdauungsprobleme, viele haben mit Verstopfung zu tun, was ja auch sehr, sehr starkes Unbehagen auslösen kann. Und die hormonelle Situation dürfen wir nicht vergessen.
Genau, die Mädchen, bei denen ist es sehr charakteristisch, dass es zu einem, es kommt zu einem Stopp des normalen Zyklus, also die Regelblutung setzt aus. Das ist auch sowas, wo
Schutzfunktion.
Eine Schutzfunktion. Also der Körper reguliert das so weit runter, weil eine Schwangerschaft jetzt rein theoretisch überhaupt nicht möglich wäre. Also wird diese Funktion eingeschränkt. Und das ist eigentlich so eins der ersten wirklich körperlichen Symptome, die für sich selber auch spüren können.
Sie wahrnehmen, manchmal auch gar nicht so unerwünscht am Anfang. Man muss dann auch immer sagen, dass das leider erstens sehr lange dauert. Auch wenn man wieder in den Normalgewichtsbereich es geschafft hat, kann es noch 6 bis 12 Monate dauern, bis man wieder einen Zyklus hat. Vor allen Dingen müssen wir da manchmal auch behandeln, weil diese lang anhaltenden Durststrecken für das Fortpflanzungsorgan zu Unfruchtbarkeit führen kann. Das ist häufig gar nicht bekannt. Deswegen müssen wir auch oft gegensteuern mit Östrogenen. Und diese besagten Östrogene führen auch zur Osteoporose. Das ist eine Entmineralisierung, also der Knochen ist weniger fest, wie bei einem ganz alten Menschen. Man weiß, dass die magersüchtigen Patientinnen, die haben dann mit 12, 13 den Kieferknochen einer 45-jährigen Person. Und wenn man das jetzt natürlich hochrechnet ins Alter, kann man sich ja vorstellen, dass das wirklich schwerwiegend werden kann. Also
der Knochen kann sich ja auch erneuern im Verlauf des Lebens.
Ja.
Also wenn die dann wieder gesund werden, aber trotzdem schwerwiegende Folgen. Ne? Mhm.
Schilddrüse können wir 13-Jährige tatsächlich schon reden, die so massive Probleme haben.
Ja.
Wann geht das eigentlich los? Es gibt ja auch Berichte von kleinsten Kindern, die keine Lust haben zu essen oder das Essen wirklich
verweigern. Ja, aber das ist nochmal eine ganz gesonderte Gruppe. Also diese Magersucht, über die wir reden, 11-, 12-Jährige.
Ja, genau, ich glaube 10 ist das Jüngste. Das hat eben auch viel mit dem Eintritt in die Pubertät zu tun. Und die ist ja dann in der Regel um die Zeit.
Mhm. Wenn, und so ist es ja leider, auch diese Erkrankung über Jahre besteht, das sind so die Dinge, die wir hier gerade auch angesprochen haben. Es kommt auch zu Wachstumsstörungen. Mhm. Also dieser normale Pubertätswachstumsschub, also nochmal dieser Längenschub, bleibt oft aus und sind eher wirklich dann nachher kleine Erwachsene.
Außer sie haben erst mit 14, 15, das sind ja auch eine große Gruppe, Mädchen ist mit 14, 15 dran und die haben dann oft ihr Längenwachstum schon weitestgehend hinter sich, erfreulicherweise. Wir haben über die Schilddrüse noch nicht gesprochen. Vielleicht nicht so unwichtig, weil da manchmal komische Sachen passieren. Also zu den Schutzmechanismen des Körpers auf hormoneller Ebene gehört auch, dass die Schilddrüse, ein Organ, das im Bereich des Kehlkopfs angesiedelt ist und dafür da ist, den Grundumsatz zu steuern. Also das Schilddrüsenhormon regelt sozusagen Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Verdauungsaktivität, alle diese autonomen vegetativen Sachen. Und wenn man in Not ist und der Körper ist in dieser Mangelsituation, dann drosselt er die Schilddrüsenfunktion, um den Umsatz des Körpers runterzufahren. Das ist auch ein Schutzmechanismus. Wenn man jetzt Blut abnimmt bei diesen Patientinnen, dann wird man ein erniedrigtes freies Schilddrüsenhormon finden. Und da kann es manchmal passieren, dass wohlmeinende ÄrztInnen dann diese Schilddrüse sozusagen, dass sie Hormone geben, um das auszugleichen. Und das ist super gefährlich, weil sie damit natürlich die Gewichtsabnahme weiter forcieren. Das ist nicht erlaubt.
Fällt an dieser Stelle auch ein Plädoyer, dass wir wirklich Ansprechpartner für die Jugendlichen sind. Und da auch leider so ein bisschen aber ja unsere Erfahrung in dem Bereich auch haben und gezielt gucken, was müssen wir tun, wenn die denn zu uns in die Praxis kommen. Und das vielleicht, genau.
Das heißt, der erste Gang, weil wir haben ja gesagt, das ist eine psychosomatische Krankheit, also betrifft den Körper wie die Seele gleichermaßen. Der erste Gang sollte immer zum Kinderarzt sein, nicht zum Psychiater.
Naja, das ist halt viel einfacher, zum Kinderarzt zu gehen, weil es viel niedrigschwelliger möglich ist. Und wir sind in der Tat die ersten Ansprechpartner in der Regel. Und das ist auch sowas, das würde ich gerne den Eltern an dieser Stelle mitgeben. Wenn sie die Sorge um eine Essstörung bei ihren jugendlichen Kindern haben, bestehen sie auf den Arztbesuch. Bestehen sie darauf so, wie sie auch beim gebrochenen Bein darauf bestehen würden oder bei einer, was weiß ich, schweren Infektion mit hohem Fieber. Also bestehen sie darauf und dann haben wir überhaupt eine Chance, irgendwie Kontakt zu bekommen. Und ganz wichtig, was wir natürlich jetzt sozusagen als Kinder- und Jugendärzte machen, wir haben so ein bisschen die medizinisch-organische Seite im Blick, aber als erster Ansprechpartner versuchen wir überhaupt ein Bewusstsein für die Situation, für diese Erkrankung zu schaffen, damit weitere Schritte eingeleitet werden. Und ganz wichtig, tatsächlich bitte sofort, man muss sich dann auch kümmern, dass man möglichst eben rasch eine psychotherapeutische
genau.
Anbindung
findet. Genau, und das zu der Frage, nein, man muss nicht zu einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Untersuchung, aber man muss eigentlich an Tag 1, wo man den Verdacht hat, dass es das ist, direkt anfangen, nach einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin zu suchen. Das schon, denn ohne die kommen wir nicht vom Tritt. Aber wir können in der Praxis vieles tun und müssen das auch oft lange auffangen. Und diese therapeutische Beziehung, wie wir das nennen, dass wir eben mit Eltern und den betroffenen Kindern und Jugendlichen eine gute, vertrauensvolle Beziehung haben, die kann über Leid und Wohl und so sehr wohl entscheiden. Es ist aber so, dass man sich darauf einrichten muss, wenn man diese Diagnose stellt. Und da muss man wirklich, also ich vertrete die Auffassung, ich denke du auch, dass man das ganz klar benennen muss, dass man auch ganz klar sagen muss, wie unglaublich gefährlich das ist. Und dass wir schnell in die Puschen kommen müssen. Wir machen zum Beispiel Behandlungsverträge mit den Jugendlichen aus, in denen ganz genau festgelegt ist, dazu musst du dich verpflichten, einmal die Woche kommen, in Unterwäsche wiegen, Blutdruck messen, Puls und so weiter. Ich entscheide, wenn ich denke, dass eine Blutentnahme erforderlich ist oder andere Untersuchungen. Das muss praktisch ganz regelmäßig stattfinden. Ich brauche eine Schweigepflichtsentbindung für die Ernährungsberaterin und für die Psychotherapeutin. Dies ist dein Zielgewicht. Da wollen wir landen, mindestens. Dies ist dein Sportgewicht, dein Schulgewicht, dein kritisches Gewicht, wo eine ambulante Therapie nicht mehr vertretbar ist. Das muss am Anfang festgelegt werden. Warum? Weil die, wenn sie kommen, oft noch Krankheitseinsicht haben und die Bereitschaft, sich behandeln und helfen zu lassen. Aber die Krankheit hat es in sich, dass sie sehr häufig, wenn sie sich weiter verschlechtert, und das tut sie ja am Anfang in aller Regel, wir können selten die ganz früh kommenden mal abfangen und die entgleiten uns nicht in die Anorexia nervosa, aber meistens müssen wir sie ja durchlaufen. Und es ist dann lang und steinig und es geht immer bergab und bergauf, 3 Schritte vor, 2 zurück. Das muss man eben am Anfang schon besprechen.
Das heißt aber, als Eltern muss man sich da auch wirklich zurückhalten und die eigenen Grenzen sehen und wirklich das Kind in fachliche Hände geben.
Unbedingt.
Ja? Genau, ganz wichtig, dass
ich könnte auch denken, jetzt muss ich einfach nur mal selber ein bisschen und
ja, genau.
meinem Kind und gut zureden und was Leckeres kochen. Und
das ist ja auch etwas, was
so.
Die ganze Familie letztendlich mit einbezieht. Das ist, also ich glaube, das kann man sich gar nicht furchtbar genug vorstellen, diese Situation des Zusammenessens und irgendwie dieses gemeinsame Essen erzwingen. Und dann sitzt da aber einer und rührt irgendwie kein Bissen an. Und das ist eine Wahnsinnsbelastung. Und ganz wichtig, auch bei so einem Ersttermin, ist, dass wir die Eltern wirklich bitten, sich auch nochmal richtig fachlich beraten zu lassen. Sie müssen diese Krankheit verstehen. Sie müssen verstehen, dass sie nicht die Therapeuten sind. Dass es vieles gibt, womit sie die Kinder und Jugendlichen, also die Jugendlichen ja in der Regel unterstützen können. Dass es auch No-Gos gibt sozusagen, womit sie zwar gut gemeint, aber diese Erkrankung auch noch verschlechtern können.
Was denn genau?
Also typisch ist zum Beispiel, dass die Kinder und Jugendlichen ganz großes Interesse plötzlich an Rezepten und Kochen und Backen haben, was ganz widersprüchlich ist, und auch die ganze Familie bekochen, aber selber nichts essen. Und dass man sowas zum Beispiel nicht zulässt, ne? Aus so einem Gefühl von, oh Gott sei Dank, jetzt ist wieder Interesse dafür essen und wie wunderbar, aber Vorsicht nur dann, wenn auch
mitgegessen wird.
Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, sofort sowas zu unterbinden zum Beispiel.
Es ist aber schon so, dass die Eltern sich enorm einbringen müssen. Also ja, das ist so, dass sehr häufig, außer vielleicht jetzt bei 16-Jährigen, die seit 3 Jahren dabei sind, wo das auch mal sein kann, dass das familiäre System so dysfunktional geworden ist, dass die Eltern
also
sich eher
so belastet.
So ungünstig sich begünstigend, sage ich jetzt mal, ne, dass dann mal die Eltern sich raushalten müssen und dass die Psychotherapeutin dann unter Umständen auch sagt, jetzt halten Sie sich mal komplett raus aus dem Essthema. Solche Momente kann es geben, das ist unterschiedlich. Aber sehr häufig und gerade am Anfang und bei den jüngeren Kindern und Jugendlichen müssen die Eltern diesen harten Weg mitgehen und müssen bestimmte Regeln mit durchsetzen und müssen die Kinder eben dazu bringen, sich an die Esspläne zu halten, zum Arzt zu gehen und so weiter. Und das ist für das ganz schlimm, weil die Beziehung dadurch oft sehr belastet ist.
Ich muss sagen, dass ich auch ein ganz bisschen das anders berate und sage, natürlich sind die Eltern diejenigen, die für die, was im Kühlschrank ist, was zu Hause ist, verantwortlich sind. Und es ist schön, wenn Absprachen getroffen werden. Und es ist aber ja häufig so, dass das nicht lange funktioniert und dass es so wichtig ist, dass sie neben diesem riesengroßen Essthema andere Themen finden, wo sie miteinander im Kontakt sind und sich beschäftigen und ganz bisschen auch mal weg, dass nicht nur noch Essen das ganze Thema zwischen Eltern und Kindern ist, sondern wirklich auch andere positiv besetzte Dinge gibt. Das ist total wichtig. Und auch klar, Eltern was für sich tun und auch die Geschwisterkinder nicht aus den Augen verlieren. Das klingt so banal, aber das ist ja so ein Strudel, in den alle reingezogen werden. Und ganz schnell eben passiert es so, dass man all diese Dinge aus den Augen verliert.
Ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, also wir waren jetzt viel bei der Rolle der Eltern und auch das Zusammenspiel von Kindern und Eltern. Wie viel haben die Eltern damit zu tun, dass ein Kind magersüchtig wird?
Karl, möchtest du oder soll ich?
Also, da reißt sich jetzt keiner drum.
Nein, wir haben da schon unsere Ansichten zu.
Nein, also Sie können ja auch gerne noch unterschiedliche
äußern. Nee, ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie deutlich man das sagt. Also früher gab es wirklich diese Vorstellung von Schuld und dass die Eltern und die zu strenge Erziehung und so verantwortlich waren. Und davon sind wir komplett weg. Es ist sicher so, dass wir zum einen eine Persönlichkeit bei den Jugendlichen haben, die eine Bereitschaft oder da muss irgendwie eine Disposition für da sein. Es sind oft Jugendliche, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, die in dieser Zeit der vielen Veränderungen sehr, sehr davon abhängig sind, was die Gleichaltrigen denken, was die Gleichaltrigen sagen, wie ihr Standing ist. Ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Es ist ein mega Stress. Es gibt Jugendliche, die eine Wahnsinnsperfektion an den Tag legen, einen hohen Anspruch an sich selbst haben, dem nicht gerecht werden. Es gibt natürlich auch Familiensysteme, die einen Wahnsinnsanspruch, ein hohes Leistungsdenken in der Familie haben, wo die Jugendlichen das Gefühl haben, dem nicht gerecht zu werden. Aber da kommen so viele Dinge zusammen und es ist total, also es ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, hier sind nicht die Eltern schuld.
Es gibt kein Muster. Das, was man uns früher beigebracht hat, als wir jung waren, war, es gibt dominante Mütter und die sind so ein schreckliches Vorbild, da will das Mädchen sich nicht hin entwickeln und solche Sachen und dann boykottiert es das Mädchen sein oder das Frau werden. Und das ist sicher völlig vom Tisch. Aber was wir schon sagen können, ist, dass in vielen dieser Familien es auch belastete Elternschaften gibt, durch psychisch kranke Eltern, durch besonders gestresste Eltern, durch vielleicht auch
Partnerschaftsprobleme.
Ja, aber das ist überhaupt nicht so, dass sie ein Muster haben, wo sie sagen können, das wird in der Familie bestimmt passieren. Das nicht. Aber es ist schon so, zur Rolle der Eltern, dass Eltern dann oft, meinen sie es gut, sich so verhalten können, dass sie die Krankheit praktisch verschlimmern, indem sie ganz lange die Augen verschließen, weil sie nicht in die Konfrontation gehen wollen mit dem Kind oder indem sie sagen, nein, also das kann bei uns gar nicht auftreten, so eine psychische Erkrankung, das kann ja nicht sein und so und das lange Zeit abwehren oder wir haben ja jeder Patientinnen und Patienten betreut, deren Eltern sie absolut gegen ärztlichen Rat frühzeitig aus irgendwelchen Kliniken geholt haben, also Eltern können die Krankheit negativ beeinflussen, aber sie verursachen die Krankheit nicht. Und das ist für die Eltern echt wichtig zu wissen, weil sie sich sowieso immer ganz große Vorwürfe machen.
Wann ist eigentlich der Punkt erreicht, an dem nicht nur Eltern überfordert sind mit so einem Thema, sondern tatsächlich auch die niedergelassene Kinderärztin oder der Psychotherapeut und an dem dieses Kind dann gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als ins Krankenhaus zu gehen?
Naja, also das ist schon leider gar nicht so selten der Fall, dass einfach die körperliche Situation so kritisch wird, dass wir richtig Sorgen haben, dass das lebensbedrohlich ist, dass es also zu Entgleisungen des Stoffwechsels kommt, zu Herzrhythmusstörungen kommt. Und dann müssen wir die Patientin stationär einweisen und in so einer Situation auch erstmal in eine normale Kinder- und Jugendklinik, gar nicht in die psychiatrische Klinik, sondern da muss ja erstmal sozusagen eine Stabilität erreicht werden, dass es überhaupt eine körperliche Basis gibt, die so stabil ist, dass man dann wieder in der psychiatrischen Einrichtung weiter arbeiten kann. Aber das ist erstmal sozusagen das, wo wir dann auch diejenigen sind, die die Grenze ziehen und sagen, ich kann es nicht mehr verantworten. Ab hier brauchen wir die stationäre Therapie und das ist dann ziemlich hart. Aber das muss
unvermeidlich natürlich. Und die andere ist leider auch sehr häufig notwendig, die stationäre psychosomatische Behandlung, die oft über Monate hinweg geht und bei manchen betroffenen Patientinnen und Patienten auch mehrfach über Monate hinweg stattfindet, weil es immer wieder zu solchen Einbrüchen kommt, die man ambulant so nicht abgefangen bekommt.
Heißt das eigentlich deswegen auch Sucht, weil es tatsächlich so fast schon wie so eine Sucht wirkt, wo man auch rückfällig wird, obwohl man dann eigentlich schon mal eine Therapie gemacht hat, einen Entzug sozusagen?
Also dass es Sucht heißt, glaube ich, liegt daran, dass man die Sucht hat, dünner zu sein. Mhm. Aber die Erkrankung nimmt, denken wir, diesen Verlauf, weil es so schwer ist, aufzuarbeiten, also sozusagen psychisch gesund zu werden, ist unheimlich schwer, unabhängig davon, ob man, es gibt auch Patientinnen, die dann einen ganz anderen Verlauf nehmen, wo später die Depression sehr stark im Vordergrund steht und gar nicht mehr das Gewichtsthema. Oder wo sie sogar dann in das Gegenteil umschlagen und einen ganz anderen gestörten Zugang zum Essen bekommen, indem sie das gar nicht mehr einschätzen können und eher Essattacken mit sich rumschleppen und so. Aber dieses psychisch wieder gesund werden, das ist auf jeden Fall unheimlich schwer.
Also so grob kann man, glaube ich, sagen, ein Drittel können es frühzeitig schaffen bei Beginn der Erkrankung, wenn das System das sozusagen rechtzeitig auch erkennt und die Hilfe sucht, annimmt. Ein Drittel, da zieht es sich über Jahre hinweg und wir haben ein Drittel, die das lebenslang behalten und die auch tatsächlich von einer hohen Rate an Todesfällen bedroht sind.
Ja, es ist eine wirklich super gefährliche Krankheit mit einer hohen, wir nennen das Chronifizierungsrate und einer erheblichen Sterblichkeit.
Also eine Krankheit, die ich auch ins Erwachsenenalter noch mitnehmen kann. Gibt es auch sowas wie eine Rückfallquote? Also ich bin eigentlich geheilt und als Erwachsener zum Beispiel rutsche ich da wieder in so eine Spirale rein?
Ich kenne die Quote nicht, aber wir wissen, dass wenn zum Beispiel dann Schwangerschaften, Stillphasen, Ehekrisen, also wenn irgendwelche größeren Stressoren da sind, können solche Patientinnen und Patienten zurück in die, bei uns, bei unserer Klientel ist es eher so die erste Prüfung während des Studiums oder so. Also da, oder man hat Stress mit seinem Partner gehabt. Also da kann alles Mögliche passieren und man kann wieder zurückgeworfen werden. Aber das muss nicht sein.
Ich habe aber auch schon Mütter junger, kleiner Kinder gehabt. Da wusste ich das ja gar nicht. Da kam das erst im Rahmen des Beikost-Themas, wenn es um das Essen der Kinder ging, die dann zu mir gesagt haben, ich brauche ihre Hilfe. Ich habe kein Gefühl dafür, ob mein Kind genug ist, zu wenig ist, zu viel ist. Ist es mein Kind vom Gewicht her richtig? Mir fehlt das Gefühl für mich selbst komplett und ich kann es auch für mein Kind nicht einschätzen. Also auch das gibt es, wo wir dann auch irgendwie engmaschig zusammenbleiben müssen.
Ja. Vielleicht abschließend, was ist das, was Sie den Eltern von betroffenen Kindern und Jugendlichen unbedingt mit auf den Weg geben wollen?
Ganz früh reagieren, wenn einem Auffälligkeiten am Essverhalten beim eigenen Kind ins Auge springen, nicht denken, dass das irgendwie vielleicht nur eine komische Phase ist, sofort ins Gespräch gehen und früh auch bei solchen Auffälligkeiten die Kinder- und Jugendärztin ansprechen und dass es auch einmal thematisiert wird sehr früh.
Ja, das gilt auch genauso für die Freunde der Jugendlichen. Mhm. Bitte nicht irgendwie aus falscher Scham irgendwie zurückhalten sein. Diese Jugendlichen brauchen auch eure Hilfe, also die Hilfe der anderen Jugendlichen. Genauso gilt es für Lehrer, Trainer im Sport. Die sind ja eigentlich so diejenigen, die das auch als Erste eigentlich realisieren, dass es da so körperliche Veränderungen gibt und der auch in der Leistungsfähigkeit gibt. Also bitte frühzeitig darauf hinweisen, frühzeitig Hilfe suchen, ne?
Ja.
Sich beraten lassen, sich informieren, über die Krankheit lernen.
Ja. Gut, dann nehme ich mit, es ist eine sehr, sehr gefährliche Krankheit, die man unbedingt ernst nehmen sollte. Aber das Gute ist, es gibt Hilfe, viele Hilfsangebote und die sollte man auch unbedingt in Anspruch nehmen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.